ARD Sounds.
Berlin Sounds. Inside.
Hallo, mein Name ist Anja Kaspari. Wir gehen in die dritte Staffel von Berlin Sounds Inside, dem Musiktalk mit Musikern und Musikerinnen. Und ich begrüße euch herzlich zur Folge mit The One and Only Campino, dem ich es nicht unbedingt leicht gemacht habe. Ja, ich frage ihn ziemlich freche Dinge nach Frauen, nach Gopis, nach seinem Diktatorgehen. Aber Campino ist ein alter Fuchs, der geht da souverän drüber hinweg. Ich fand es auch spannend, dass er ja entschieden hat, das Kapitel Die Toten Hosen ad acta zu legen, weil ich glaube, er will einfach jetzt mehr Zeit für seine neue junge Family. Ja. Er hat ja nochmal ein zweites Kind bekommen, aber er nennt ein paar andere Gründe, hört er ja gleich. Er deutet auch schon wieder Ausnahmen an, ja, mit dem Aus für Die Toten Hosen. Also er hat gesagt, sollte ein toller Film anklopfen, die einen Titelsong von den Toten Hosen haben wollen, dann würde er schon nochmal ins Studio gehen. So ein bisschen wie Scorpions, hm? Abschied auf Raten. Aber hört selbst, hier ist er, der halbe Berliner Campino. Heute zu Gast der berühmteste Punk Deutschlands, benannt nach einem bunten Bonbon. Hier ist Campino.
Schönen guten Tag.
Ich glaube, dass es diese Bonbons, Campinos, gar nicht mehr gibt, die wir gelutscht haben in den 70ern, oder?
Ich bin da nicht auf neuesten Stand, also ich informiere mich da nicht fortwährend, aber tatsächlich früher waren die mal, hatten die bessere Zeiten, ne? Die gab es häufiger und ja. Sieht man nicht mehr so. Mhm.
Bist du danach benannt, weil du so ein Süßmaul warst?
Nee, ich habe die also eher benutzt, um also damit so kleine Schlachten anzufangen. Also wir haben mit den Bonbons rumgeworfen und dementsprechend war der Name dann auch ganz schnell da.
Und beim Karneval hast du da immer die Bonbons gesammelt oder fandst du die eklig?
Ich bin kein Bonbon-Typ. Es gibt so ein paar Ausnahmen, englische Lakritz und sowas, aber eigentlich bin ich jetzt nicht so der Bonbon-Freak. Überhaupt nicht.
Deswegen bist du vielleicht auch noch so schlank.
Keine Ahnung, es gibt auch andere Fettmacher. Ich glaube, weiß gar nicht, ob die Bonbons da so hart sind, aber war einfach nicht mein Ding.
So, jetzt habe ich schon mal mit dem Kompliment angefangen. Die Atmosphäre ist gelockert.
Ja, total.
Du bist ja eigentlich, man denkt, ah, Campino und so, Tote Hosen, Düsseldorf. Aber eigentlich bist du ja auch ein Berliner. Sogar eine Straße ist nach dir benannt hier.
Ja, nicht nach mir benannt, sondern nach irgendeinem Familienmitglied. Und zwar war das ein Pfarrer Frege, der in diesem Viertel da, wo es die Straße gibt, gewirkt hat.
Mhm. Ludwig scheint offensichtlich Frege, einen guten Job gemacht zu haben. Gestorben 1883, er war Pfarrer und Wohltäter der Armen.
Hört sich gut an für mich, ja, könnte mich schlimmer erwischen. Aber ja, der deutsche Teil meiner Familie ist sehr Berlin verbunden. Beide Eltern liegen hier auf dem Friedhof.
In Schöneberg?
Nee, in Zehlendorf. Und es waren auch immer Geschwister von mir, die hier gelebt haben bis heute. Meine Schwester lebt hier noch. Also insofern habe ich lebenslang einen Bezug hierzu gehabt. Aber was deutsche Städte angeht, war mir immer klar, dass Düsseldorf meine Heimat ist. Und das war auch nicht zu verrücken.
Mhm. Auf diesem Friedhof Zehlendorf, ich frage dich jetzt, weil zum Beispiel Blixer Bargeld, der hier auch schon war, hat erzählt, dass er auf dem Schöneberger Friedhof schon eine Grabstelle hat und ein Ehrengrab bekommt. Das wurde ihm schon zugesichert.
Das ist so lieb.
Ja, also hast du auch schon irgendwas gebucht hier in Berlin? Oder?
Nein, also nicht in Berlin. Da müssen meine Eltern ohne mich auskommen. Wir haben als Band vor über 20 Jahren, vor fast 30 Jahren, am Düsseldorfer Siedfriedhof unsere Grabstätte gefunden und da liegen auch schon drei von uns. Unser ehemaliger Manager, unser alter Schlagzeuger Wölli und ein Rodi. Und da denke ich, da werde ich dann auch irgendwann mal landen.
Okay. Also man kann mit dir ja so recht locker über so ein Thema sprechen. Ich meine, du bist jetzt 63, ne?
Ja.
Dann ist es ja auch schon die Zeit, die man noch leben wird, ein bisschen überschaubar. Treibt dich das um oder ist es ganz locker für dich? Verdrängst du das, den Tod?
Nee, ich habe mich immer schon mit dem Tod befasst. Ich finde, der gehört zum Leben dazu und empfinde das als seltsam, dass das manchmal so tabuisiert wird, das Thema. Aber ich glaube, wir alle laufen täglich durchs Leben und der Tod ist direkt neben uns. Und das ist eine völlig willkürliche Angelegenheit, wann er dich dann auswählt oder wenn es für einen selber dann soweit ist. Hat aber für mich jetzt erstmal nichts Befremdliches oder Beängstigendes. Das ist einfach so, wie es ist und ist okay. Und es gibt ja immer noch Statistiken und man sagt, also rein rechnerisch müsste noch ein bisschen Zeit für mich sein. Nicht mehr allzu lang, da bist du richtig, aber es kann auch schon sein, dass ich gleich auf dem Weg zum Auto auf der schönen Masurenallee.
Bitte nicht hier was beim RBB. Erfahre.
Ja, also insofern finde ich, ist es dann immer, hat das auch eine gewisse Sinnlosigkeit über die Zukunft oder wie lange die Dinge noch gehen, zu grübeln, weil das wird dir aus der Hand genommen, ob du willst oder nicht.
Und was ist mit, ich meine, Wölli zum Beispiel hatte ja Krebs, ne? Deine Eltern, glaube ich, auch.
Ja.
Also hast du so ein großes Interesse daran, gesund zu bleiben? Machst du da viel?
Wie jeder meiner Meinung nach normal tickende Mensch habe ich ein Interesse daran, gesund zu bleiben. Also ich kokettiere nicht mit Krankheiten.
Nee, aber ich meine jetzt zum
aber
Beispiel...
Aber ich bin jetzt auch nicht hysterisch und denke bei jedem Zipperlein so, was könnte das sein und was ist die beste Gegenwehr? Also ich versuche natürlich fit zu bleiben und Spaß am Leben zu haben. Und ich glaube nicht, dass ich besonders ungesund lebe. So. Aber
trinkst du Alkohol?
Hin und wieder ist weniger geworden. Okay. Aber ist jetzt nicht so, dass das für mich so der böse Geist ist, der alles in Schuld ist und ich das da nie wieder berühren oder so. Nein.
Aber so Vitaminpillen, weißt schon, Longevity ist doch jetzt so ein Thema, dass man Nahrungsergänzungsmittel nimmt und so.
Mir sind alle Sachen suspekt, die man fortwährend einnehmen soll. Also da habe ich ein echtes Problem mit. Kurzfristig, man macht eine Kur, weil irgendwas nicht stimmt oder so, alles klar. Aber so Langzeitmittel, da denke ich immer, wenn du das deinem Körper gibst, gewöhnt er sich dran und stellst dann nicht mehr von selber her. Und das wäre schon der erste Moment, der mir irgendwie doof vorkäme.
Es gibt also, ja Bands, die haben Physiotherapeuten mit auf Tour.
Das haben wir auch.
Ach, das habt ihr auch.
Ja, klar. Das ist aber genauso verständlich, wie jedes Sportteam so ein Physio bei hat. Und letztendlich muss man sich so eine Produktion, wenn wir auf Tournee sind jetzt im Sommer, sind wahrscheinlich zwischen 150 und 200 Mitarbeitern, die jeden Tag unterwegs sind. Da geht es ja gar nicht nur um die Band. Aber das kann immer sein, beim Boxen aufhängen und beim Lichttraversen schleppen, dass da irgendwie jemand sich verhebt oder dass man sich einen Fuß bricht oder irgendwas. Und da ist so ein Physio, hat alle Hände voll zu tun, ja. Nicht nur mit den Musikern.
Du bist doch auch schon mal im Gips aufgetreten, daran erinnere ich mich noch.
Ja, da hat mir einen Fuß gebrochen vor Rock am Ring. Ne? Und das Festival stand aber schon fest. Und das ist dann der Unterschied zu einer Sportmannschaft oder dem Fußballgeschäft. Da holt der Trainer dann einen anderen Spieler raus und so. Das geht bei den Toten Hosen nicht. Bei uns Musikern, ja. Wir müssen dann schon selber raus noch.
Es gibt, glaube ich, keinen, der so einen Signature-Move hat, so deutlich wie du. Wenn du singst, überkreuzt immer so deine Beine in so einer Art Kreuzgrätsche.
Ist mir nicht bewusst.
Nee?
Nee.
Ich dachte, vielleicht hast du es jetzt langsam mal in der Hüfte deshalb oder so, aber nein.
Ach so, nee. Also ist mir nicht bewusst. Was ich so ein bisschen verstanden habe, ist, dass ich Bewegung brauche auf der Bühne, einfach um der Situation zu entgehen. Das ist meine Art und Weise, mit der Situation umzugehen, dass ich nicht dastehen muss wie so ein Depp, sondern dadurch, dass ich agil bin oder mich bewege, kann ich auch den Blicken irgendwie entgehen, für mich so gedacht. Aber ich plan das nicht, da gibt es kein Konzept und ich mag mich auch selber nicht dabei sehen oder beobachten. Das heißt, wenn ich mal ein Video zur Kenntnis nehmen muss, dann habe ich da kein großes Vergnügen dran und würde das also wirklich nur aus Arbeitsgründen machen, wenn es darum geht, schaut mal, wie die Lichtabstimmung ist oder wir analysieren ein Konzert, was schiefgelaufen ist oder was nicht, dann muss ich mir das ansehen, aber es bereitet mir kein großes Vergnügen.
Das ist ja interessant, weil man denkt immer, Frontleute sind so gerne im Rampenlicht, so hoppla, hier komme ich, aber vielleicht bist du ganz introvertiert eigentlich.
Introvertiert, also es kann sein, dass man als Sänger und Sprachrohr schon so ein Bedürfnis hat, aufzufallen, zumindest als Startmotivation. Aber auch das gibt sich mit der Zeit und ich muss sagen, ich komme viel mehr mit dem Alleinesein klar, als die Leute so sich manchmal vorstellen. Ist ja auch egal. So, aber ich habe nicht in mir, ob man es mir glaubt oder nicht, ich habe nicht in mir dieses Bedürfnis, wenn ich jemand anders auf der Bühne sehe, dass ich nervös werde und denke, warum machst du es jetzt nicht gerade? Oder also ich kann als Fan unten stehen und das genießen und nichts in mir regt sich, dass ich denke, oh, ich müsste jetzt auch mal wieder ein Konzert spielen oder ich brauche die Bühne oder sowas. Das wirst du von mir nicht hören, das ist Quatsch. Ich reise gerne rum, ich treffe gerne Leute, spreche gerne mit denen, aber da ist die Bühne so Mittel zum Zweck. So.
Ich freue mich, dass du da bist, weil ich kann dich jetzt endlich mal fragen, du bist ja Boomer, also in dem Alter, als es noch normal war, dass im Zusammenhang mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll und Musik auch junge Frauen nach den Konzerten Schlange standen, vielleicht dafür, um auf die Backstage-Party zu kommen. Groupie-Thema.
Ja.
Das ist ja jetzt seit MeToo und du hast es ja bestimmt auch mitbekommen mit Till Lindemann. Hat er dir manchmal leid getan? Weil das war ja mal eine Zeit lang, auch der Film Almost Famous, ich glaube, der war aus den 90ern. Selbst da hat man sich noch nicht gewundert über so ein Thema. Also, dass das so aufkam?
Ich verstehe die ganze Thematik nicht so ganz, weil wir als Punks nichts damit zu tun hatten.
Ihr hattet nie Groupies.
Also wenn du überlegst, und ich denke, du warst nah genug an der Szene dran, Punk war der Gegenentwurf von diesem Heroes bewundern, Adonis auf der Bühne, man schmachtet ihn an. Nein, wir waren alle auf Augenhöhe und in der Punk-Szene ganz besonders waren eigentlich Frauen und Männer, Mädchen und Jungs sehr uniform gekleidet. Wir hatten alle Lederjacken an, es gab natürlich irgendwo so einen Dresscode und wie man cool war, aber das spielte deutlich weniger eine Rolle als in sämtlichen anderen Genres dieser Art und Weise. Und dieses, was du da so ansprichst, da gehen bei mir sofort Lampen auf, so in Richtung 70er Jahre, Led Zeppelin, sexy, stehen dann da und dann ganz schlimm dieses Comeback der komischen, harten Rockmusik, so à la Guns N' Roses, die sicherlich auch tolle Platten gemacht haben, aber da wurde diese Art Sexualität oder dieses Anschmachten und Groupitum nochmal ganz, ganz hardcore-mäßig rausgestrichen. Ich kann dir nur sagen, dass es bei uns in der Szene verpönt war, Groupies zu haben. Es war auch verpönt, eigentlich Autogramme von anderen zu verlangen. Es gab es in der Punk-Szene nicht. Wenn du zu einer Band gegangen bist, die du gut fandst, dann war das natürlich die größte Ehre, mal ein Bier mit einem von den Musikern da zu trinken oder irgendwie so von denen ernst genommen zu werden. Aber keiner wäre da hingegangen, also ich zu Wire und die dann gefragt, kann ich ein Autogramm haben? Oder da hätte man sich zu Boden geschämt, weil eben der Spruch war No More Heroes. Mhm. Das hat zwar nicht so ganz geklappt, aber man hat das versucht so zu leben. Und
du wärst auch nicht jetzt zum Beispiel zu Polystyrene. Es gab ja sehr viele Frauen im Punk, also viele Frontfrauen.
Ja.
Da wärst du auch nicht hingegangen danach, um sie kennenzulernen, oder?
Weiß ich nicht, ob ich da hingegangen wäre, um die kennenzulernen. Das wäre natürlich das Höchste, einmal mit Polystyrene zu reden oder so. Aber man ist nicht mit dem Zettel da hingegangen und hat die dann gefragt, kann ich ein Autogramm haben? Ich weiß, dass ich das erste Mal, als ich Chelsea gesehen habe, die Band, bin ich zu Gene Oktober nach dem Konzert und habe gesagt, I'm from Germany and I just want to say, it was a fantastic set and I love your music. Und dann, yeah, thank you, right. Und dann ist er weitergegangen und das war's. So. Ja. Das ist mehr war da nicht. Und wir waren ja eigentlich Fans der Bewegung. Wir haben nicht einzelne Bands herausgehoben und die abgefeiert, sondern wir fanden alles gut. Es war eine Bewegung und wir waren Teil davon. Mhm. Und ich würde sagen, das unterschreibst du mit mir, wenn ich das so erkläre. Ja. Also dieses. Natürlich wurde auch gevögelt in der Szene, wenn man auf Reisen war und so, man ist jemandem begegnet, aber das fand alles auf Augenhöhe statt oder das spielte sich nicht auf der Ebene ab, Fan und Künstler oder sowas und wir versammeln da alle in einem Raum und dann wählt man sich da aus, mit wem man da gerne rumhängen würde. Das sind alles Dinge, die wir schon damals total scheiße fanden. Und es gab in der Geschichte der Toten Hosen immer wilde Feten nach den Konzerten. Das ist eigentlich mehr oder weniger bis heute so, dass da viele Leute sich nachher noch treffen und so. Aber es hatte immer was von einem Beisammensein und einem Trinken. Und manchmal ist es auch aus dem Ruder gelaufen. Aber es war nie unter diesem Aspekt, man versammelt da Leute, die die Band bewundern und mit denen man dann da mitgehen kann, einfach nur, weil die cool sind oder so. Ich habe also zu dem Thema einfach nichts zu sagen.
Ja, so. Ist auch gut. Aber wo wir schon über damals reden, als 1978, so weit können wir ja mal zurückgehen, gehen, da warst du 16, da hattest du deine erste Band ZK.
Ja.
Später dann ab 82 die Toten Hosen.
Genau.
War das eigentlich für dich auch ein Grund, Musik machen zu können, um an Mädchen ranzukommen? Oder gar nicht?
Never. Also, der Grund, Musik zu machen, war, mit anderen Trotteln Krach zu machen irgendwo und dabei vielleicht 2-3 Bier zu trinken und sich einfach am Lärm erfreuen. Und als dann der Moment kam, dass jemand sagte, wollt ihr mal in unserer Stadt spielen, ihr kriegt auch Benzingeld, das war natürlich toll. Peterchens Mondfahrt, ja. Aber es war eine sehr, am Anfang so aus meiner Sicht, eine sehr jungslastige Sache. Und es war so schön, auf Tour zu sein und es spielte keine Rolle, eine untergeordnete Rolle. Okay. Also ich habe nie davon geträumt, erfolgreich zu sein in dem Sinne. Ich habe schon davon geträumt, in der Band zu sein und alle finden die Band gut. Aber innerhalb meiner Szene und die Musik war das Wichtige. Nicht um jeden Preis und nicht mit jedem Scheiß, sondern das musste schon laut sein und musste halt Punk sein.
Mhm. Ja. Also wenn du vor der Wahl gestanden hättest, du kannst jetzt mit einem Mädchen gehen oder du kriegst die neue Ramones geschenkt?
Das wäre damals keine schwierige Wahl gewesen. So.
Nein.
Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal die Parameter da verändert haben, dass man das dann vielleicht auch interessanter fand als die neue Ramones-Platte, sich doch mit auf ein tolles Date zu gehen oder so. Keine Frage. Also Frauen fand ich in meinem Leben waren immer wichtig und waren immer eine Bereicherung. So. Also so
Danke.
Weirdo-mäßig waren wir jetzt nicht unterwegs, aber wenn du dir den Namen Die Toten Hosen gibst, also Leute, was stellt ihr euch denn da vor? Dass es da tierisch abgeht oder was?
An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit.
Ich meine, euch gab es da ja schon über 30 Jahre und dann hattet ihr diesen Peak.
Ja.
Dieses Sensat, das war der Hit des Jahres 2012.
Hm.
Fast 1 Million Verkäufe oder sogar mehr inzwischen. Es gab Coverversionen und gibt sie von Heino, glaube ich, von Helene Fischer, Dauereinsatz bei Fußball-Events, Wahlkampfpartys, ob ihr es wolltet oder nicht. Weißt du eigentlich jetzt so im Nachhinein, nach all den Jahren, warum der so erfolgreich ist? Ist es die Melodie von Kuddel? Ist es dein Text? Das ist die Art, wie
also
du singst.
Ich glaube, um so ein Ding rauszufeuern, müssen viele Sachen ineinander greifen, die wir nicht unter Kontrolle haben. Wenn wir wüssten, wie es geht, würden wir jedes Jahr so einen versuchen. Aber wir wissen das Rezept nicht. Es ist ein bisschen so wie ein Zauberwürfel. Spielst da dauernd dran rum und plötzlich macht's Klick und du hast es. Hast den Weg dahin, aber kannst ihn nicht nachvollziehen. Mhm. Und solche Lieder, die fallen einem zu, die werden einem geschenkt. Von irgendwoher, plötzlich ist die Melodie da, dann war der erste Text richtig schlecht. Ich wollte das nicht veröffentlichen und es kam dann dazu, dass mich die anderen gebeten haben, den nochmal zu überarbeiten und so. Ich habe eine Freundin getroffen, die es genauso wie die Band sah, die fand den Song ganz toll, aber den Text schrecklich und hat gesagt, komm, wir setzen uns mal ran und machen das neu.
Eine Freundin getroffen, war es nicht deine Partnerin damals, die bekannte Schauspielerin Birgit Minichmayr?
Ja, nicht zu, aber zu dem Zeitpunkt waren wir wieder gute Freunde.
Ach,
und
war es das einzige Mal, dass du mit einer Frau zusammen einen Text geschrieben hast?
Ich habe mit Birgit ja mehrere Sachen gemacht. Auflösen war auch einer. Mhm. Haben wir zusammen gemacht.
Aber ist sie die einzige? Weil sonst schreibst du ja gerne mal mit Materia oder mit Fanny van Dan zum Beispiel.
Ja, mhm. Also es ist, das Leben führt zu Begegnungen. Und Birgit habe ich kennengelernt halt zu Zeiten der Drei-Groschen-Oper. Wir haben ja zusammen in der Drei-Groschen-Oper gespielt.
In Berlin?
In Berlin, genau, Admiralspalast. Und waren da ein halbes Jahr sozusagen, haben uns auch täglich gesehen und so. Und dann war das für mich unheimlich wichtig und es war eine wirklich gute Zeit. Und dann behält man sich ja, dann ist man ja in Verbindung miteinander. Und mir wäre das gar nicht wichtig, ob mein Schreibpartner oder Partnerin, ob es Mann oder Frau ist, ist ja nicht egal. Hauptsache man ist auf einer Linie oder man hat so den, so man kann sich gegenseitig toll ergänzen oder austauschen und dann läuft die Sache. Also das ist immer ein Riesenglück, einen anderen Menschen zu finden, der mit dir konstruktiv was entwickeln kann oder kreativ mit dir sein kann. Und das spielt keine Rolle, ob Frau oder Mann.
Einmal habe ich vor dir echt innerlich den Hut gezogen, vor Respekt, als ich die Doku gesehen habe, weil du nur einmal lebst. Der erfolgreichste Dokumentarfilm Deutschlands 2019 war das, ja. Über die Toten Hosen.
Ja.
Von Cordula Kaplitz-Post, ne?
Ja,
von der Regisseurin. Weil ich war so überrascht, wie eure Bandchemie ist. Ich dachte immer, ihr seid vielleicht so eine Art gleichberechtigte Band.
Ja.
Ja, aber ich fand, also du warst echt der Bestimmer. Also du warst so, da gab es diese Szene am Bus, wo du zu spät kommst und alle ewig warten. Und dann kommt er endlich und keiner sagt was. Alle sind so ganz lieb zu dir, fast unterwürfig, jetzt so übertrieben gesagt.
Ja,
also
ist übertrieben.
Ja, aber ich hatte dann schon das Gefühl, interessant, also die Toten Hosen, da ist schon der Campino, nicht nur Sänger, sondern auch der Obermufti.
Also,
dass du diese Szene drin gelassen hast.
Diese Szene mit dem Bus ansprichst, weil das einfach scheiße war, dass ich mich verspätet hatte. Und es ist auch scheiße, dass ich das für eine Zeit sozusagen mir da keine Gedanken drüber gemacht habe. Das ist aber tiefer hängend. Natürlich wissen die anderen auch, dass ich zum Beispiel, also in so einer Studiozeit, wenn als Kollektiv die Musik da ist, dann geht ja immer noch die Arbeit an den Texten los und dann hängt man sehr viel und arbeitet zusätzlich. Und ich fahre zum Beispiel jetzt auch rum und mache viele Promo-Reisen, bin ich alleine und hau schon ganz schön viel rein. Und deshalb verzeihen die anderen mir, wenn ich mal zur Probe zu spät komme oder mal der Bus dann ein bisschen eher dasteht. Aber trotzdem will ich das so nicht stehen lassen und bemühe mich auch heute noch, pünktlich zu sein wieder, weil eigentlich, was für ein Arsch bin ich eigentlich, dass ich denke, dass die anderen dauernd irgendwie auf mich warten müssen oder so. Mit welchem, das ist respektlos. Und das habe ich irgendwann mal gecheckt. Ist gar nicht so lange her und jetzt versuche ich irgendwie besser zu werden damit.
Ah, okay. Naja, weil da gab es dann auch so eine Aggro-Szene, wo du hattest, glaube ich, einen Hörsturz. Und dann hat dir irgendjemand unbedarft aus Versehen irgendwie so ein lautes Geräusch aufs Ohr, ne, gehauen. Und dann bist du da ein bisschen ausgeflippt. Also ich will dich ja nur loben dafür, dass diese Szenen drin geblieben sind.
Ach,
ich meine, jeder andere würde sie einfach rausschneiden oder so, aber du bist da auch irgendwie uneitel und denkst, so bin ich halt.
Nicht so bin ich halt. Ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, dass eine Dokumentation über dich gedreht wird, dann musst du den Blick der Person akzeptieren, die diesen Film über dich macht. Das ist ja nur ein Blickwinkel. Und es kann ja nicht dann darum gehen, immer nur eine Hofberichterstattung zu haben. Das wird langweilig, auch wenn mir persönlich das besser gefallen würde. Ich akzeptiere und verstehe, dass das nicht das ist, worum es gehen kann. Und dann gibt es manchmal Szenen, wo man sich selber nicht gefällt, aber man hat dann hoffentlich die Größe, das große Ganze zu sehen und diesen Drops zu lutschen, um den Film als solches nicht zu gefährden, als wertlosen Quatsch. Naja, ist halt so. Es kommt ja jetzt auch bald eine Doku, ist draußen, über die Entstehung unserer neuen Scheibe. Da haben mir auch einige Szenen nicht gefallen. So, und ich musste schlucken, als ich es gesehen habe und habe trotzdem gesagt, okay, so, wenn du die Dinge so siehst als Regisseur, dann musst du die wohl so zeigen.
Finde ich gut. Außerdem mit diesem Wutanfall, als ich dein Buch gelesen habe, was ich übrigens ganz toll fand. Ich halte es einfach mal in die Kamera, weil das lohnt sich auch wirklich. Länger, okay. Du hast sogar noch ein zweites geschrieben. Mhm. Aber hier ist ja sehr viel so über deine Familie, deinen Vater vor allen Dingen, Söhne und Väter. Und der war halt noch ein ganz anderer, also der war halt... Wahrscheinlich hatte ganz andere Aggressionen, die er auch rausgelassen hat.
Mein Vater?
Ja, kommt da so durch. Also dagegen bist du ja voll...
Ja klar, ich meine, wie sollen wir uns vorstellen, wie unsere Eltern und Großeltern gelebt haben, Zweiten Weltkrieg mitgemacht, alles verloren, manche sogar beide Kriege. Und du kommst dann als Mensch, der eigentlich... ja, so sein Bewusstsein aufgebaut hat mit dem Wirtschaftswunder, mit der Bonner Republik und so weiter. Da sind viele Dinge, die man sich im Nachhinein erklären kann, weil man sich irgendwann dann doch angefangen hat zu interessieren, wie haben die eigentlich gelebt. Mhm. Aber wir alle als Kinder, wir nehmen unsere Eltern so, wie sie dastehen vor uns und deren Vorgeschichte interessiert uns erstmal weniger. Und dieses Suchen nach Spuren, das geht ja dann irgendwann los, wenn man selber begreift vielleicht, was so ein Lebenszyklus eigentlich bedeutet oder dass man selber Teil dieser ganzen Sache ist.
Ja, das stimmt. Apropos Kinder, ich fand es ganz toll, auf der Bonusplatte zu eurer neuen, hast du ja dieses Sind so kleine Hände mit Bettina Wegner gesungen.
Ja, das ist für mich auch ein Höhepunkt.
Ja, also eure Stimmen sind auch so schön miteinander. Und ich finde dass du so gut singst wie noch nie zuvor.
Ja, freut mich zu hören.
Du singst jetzt mal richtig.
Es kann vielleicht auch an den Liedern liegen. Ja, also es war für mich die Bonusscheibe ist ja unser eigener kleiner Spielplatz, so wo wir mit lauter Gästen musizieren, die uns irgendwie auf eine Weise ans Herz gewachsen sind. Und man kann ja immer... darüber diskutieren, ob das einen künstlerischen Anspruch hat, anderer Leuts Musik nachzuspielen. Für uns war es eher so ein Würdigen dieser Sachen und so unsere Art und Weise, da den Hut zu ziehen. Aber meine persönliche Challenge besteht natürlich darin, mich also in diese Lieder zu verstecken und nicht störend aufzufallen. Das heißt, wenn man das Lied gerne hört...
Aber sonst willst du doch auch nicht störend auffallen.
Ja, aber dann, wenn ich einen Song von uns singe, ist es natürlich ganz klar ich und ich unterstreiche das auch mit dem Gesang. Aber hier geht es darum, hintereinander ein Lied von New Model Army, Bettina Wegner und was weiß ich, Blixer Bargeld oder Alpha Will. Und niemand stört sich dran und sagt, also immer, da ist doch irgendwas mit dem Gesang falsch, sondern es ist wie aus einem Guss. Es hat was Geschmeidiges, das war da mein Anliegen so oder meine Herausforderung.
Also da du jetzt so gut singst wie noch nie zuvor in deinem Leben, finde ich es ein bisschen schade, dass du es vielleicht nicht mehr machen wirst. Aber hören wir erstmal Musik. Soll ja euer letztes Album sein, stimmt das? Also es ist ganz gesichert, dass ihr nie mehr Alben rausbringen werdet als Tote Hosen.
Also ich würde mich jetzt nicht darauf versteifen, dass wir nie wieder im Studio zusammen sind. Wenn es einen ganz tollen Kinofilm gäbe und diese Person würde sagen, also ich möchte, dass ihr mir da so eine Musik zuschreibt oder so, dann warum sollten wir das nicht angehen, wenn uns der Film selber berührt? Aber dass wir nochmal ein Album rausbringen in der Form, wie wir viele Sachen gemacht haben, also quasi ein Tagebuch der letzten Jahre und da versuchen zu reflektieren, was uns widerfahren ist und so, das wird nicht mehr sein.
Und wenn ihr am 11. Juli im Berliner Olympiastadion spielt, wird es dann euer letztes Konzert forever im Leben in Berlin sein?
Das kann ich auch nicht versprechen, leider.
Was?
Aber es ist auf jeden
Fall. Das wäre schade.
Es ist eins der letzten. Das kann man so sagen. Es wird nicht mehr Konzerte von uns hageln. Wir haben uns das Ende, aber was die Live-Arbeit angeht, noch nicht ausgemalt. Es reicht ja erstmal, also es ist ein schrittweiser Rückzug. Was ich weiß, ist, dass wir im Herbst das letzte Mal in Südamerika spielen werden, mit dem letzten Abend in Buenos Aires, um uns da vor unseren Fans zu verabschieden. Und jeder, der so die Toten Hosen ein bisschen kennt und sich mit denen beschäftigt, der weiß, wie viel uns Argentinien bedeutet, und der wird auch verstehen, dass das für uns kein leichter Schritt ist, den
und
wir aber machen.
Diese Rente jetzt, diese Rockerrente, wirst du danach nicht in ein Loch fallen erstmal? Hast du davor Angst?
Nee, das kann ich mir so nicht vorstellen. Es gibt ja also super viele Sachen, die sich da so angesammelt haben, die noch getan werden müssen. Und es gibt ja auch noch im nächsten Jahr ein paar Gigs hier in Europa zu spielen. Also das ist ein sanfter Ausklang. Und es geht einfach auch ein bisschen darum, das muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist kein Rezept da. So. Manche Leute spielen eben bis zum Tod. Lemmy von Motorhead oder so und auch Iggy Pop geht ja inzwischen zum Ende seiner Shows
in
seinen Sarg und macht Winke, Winke, das ist ja alles cool. Nur erstens sind diese Jokes jetzt durchgespielt und für uns sehe ich uns da auch nicht so. Ich fände das schön, wenn wir in Erinnerung bleiben, so live als eine kraftvolle Band, die das auch rübergebracht hat und wo immer wirklich was los war. Und das ist eine reine Bauchentscheidung, so was Intuitives, was mich dazu bringt zu sagen, das könnte jetzt ein guter Moment sein, langsam.
Okay.
Und ich halte es immer für besser, etwas zu früh zu gehen, als etwas zu spät.
Danke, Campino.
Gerne, gerne.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch der Talk mit Campino eben gefallen hat und ihr Rockmusik mögt, dann hätte ich eine kleine Empfehlung für einen Podcast vom NDR. Der heißt Wem gehört Wacken? Metal Mythos Millionen. Was hat Campino jetzt mit Wacken zu tun? Ganz schön viel. Wacken-Gründer Thomas Jensen nämlich ist ganz großer Tote-Hosen-Fan und hat die Band explizit eingeladen, doch endlich mal zu spielen im Zuge ihrer letzten Tour auf Wacken. Vielleicht geht da wirklich was, ja, so unangekündigt vielleicht, als Überraschungsgäste. Noch sind die Toten Hosen ja nicht in Rockerrente. In dem Podcast Wem gehört Wacken geht es auch viel um die Hintergründe des Festivals, ja. Was passiert, wenn Subkultur plötzlich oder über die Jahre zu einer globalen Marke wird? Ihr erfahrt also alles Spannende über den Mythos Wacken. Und nicht vergessen, alle Berlin Sounds Inside Folgen gibt es auch bei ARD Sounds oder sogar als Video zum Zuschauen. Also wer wissen möchte, wie Campino ungeschminkt aussieht, er wollte nicht in die Maske, er wollte noch nicht mal abgepudert werden, ja? So wenig eitel ist der Frontmann der Toten Hosen. Dann schaut doch mal Berlin Sounds Inside in der ARD Mediathek oder auf YouTube.